Bibeltext selbst ist. So eine Geschichte, die, finde ich, sich wirklich sehr leicht liest und sehr spannend ist, sehr viele verschiedene Aspekte hat. Da kommt eh von alleine viel raus. Aber natürlich habe ich mir trotzdem ein paar Gedanken gemacht. Überschrift ist mir keine bessere eingefallen, als wer anderen eine Grube gräbt, ja, fällt selbst hinein. Wir sind im Kapitel 12 in der Apostelgeschichte und ich fange nochmal an mit den ersten Versen. Um jene Zeit ließ der König Herodes einige aus der Gemeinde verhaften und misshandeln. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Das geschah in den Tagen der ungesäuerten Brote. Er nahm ihn also fest und warf ihn ins Gefängnis. Die Bewachung übertrug er 4 Abteilungen von je 4 Soldaten. Er beabsichtigte, ihn nach dem Pascha-Fest dem Volk vorführen zu lassen. Petrus wurde also im Gefängnis bewacht. Die Gemeinde aber betete inständig für ihn zu Gott. Ja, also unser heutiger Abschnitt beginnt mit einem bösen Machthaber. Ja, dieser Herodes, Beiname Agrippa der Erste, findet man auch in den Geschichtsbüchern. Der ist jüdischer Herkunft, aber als König eines Teilbereiches vom Römischen Reich dient er natürlich eigentlich dem römischen Kaiser. Offensichtlich waren ihm die Christen ein Dorn im Auge und deswegen lässt er sie verhaften, misshandeln und töten. Ja, so wie wir da sehen, 1:1, einer davon war einer unserer bekannten Apostel, ja, der Jakobus, der Bruder von Johannes, vielleicht erinnert ihr euch, das sind die 2 Donnersöhne. Dieser Herodes war scheinbar ein Populist. Warum schreibe ich das so auf? Naja, dieser Vers, als er sah, dass es den Juden gefiel, sprich die Hinrichtung von Jakobus, hat er sich gleich den Petrus dann noch geschnappt. Also das ist schon, na, schauen wir mal, was dem Volk gefällt oder nicht. Es ist scheinbar wichtiger als die Sachpolitik, einfach immer, dass im Volk eine gute Stimmung ist. Ja, und dann nimmt er ihn fest und noch abwarten, bis das Fest vorbei ist und vermutlich dann wird es ihm ähnlich gehen wie dem Jakobus. Und was macht die Gemeinde? Sie betet inständig. Wie schaut ein inständiges Gebet aus? Bei der Gemeinde damals, wie schaut es bei uns aus? Mir ist eigentlich wieder unsere Fasten- und Gebetswoche oder unsere Fasten- und Gebetstage sind mir eingefallen, weil das für mich so jetzt also das letzte Mal war, wo ich würde sagen, das war für meine Verhältnisse etwas Inständiges, ja, etwas Intensives heißt es in der Übersetzung, die uns der Paul vorgelesen hat. Ja, und ich muss sagen, dieses inständige Gebet, ich glaube, das ist uns eigentlich allen sehr gut in Erinnerung geblieben. Dieses Fasten und dieses Beten. Na, schauen wir mal, wie es weitergeht in der Geschichte. Ja, der Petrus, der hat eine etwas untypische Nacht. In der Nacht, ehe Herodes ihn vorführen lassen wollte, schlief Petrus mit 2 Ketten gefesselt zwischen 2 Soldaten vor der Tür aber bewachten Posten den Kerker. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht strahlte in den Raum. Er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sagte, schnell steh auf. Gott wirkt. Gott erhört Gebet. Wir wissen nicht genau, was die Gemeinde gebetet hat, aber es ist schon mal ein Wunder, dass der Petrus unter diesen Umständen schlafen kann. Ja, an 2 Ketten festgemacht, links und rechts einen Soldaten. Und die Aussicht, die er hat, ist ja nicht so gut. Das ist die Nacht, die letzte Nacht vor diesem Tag, wo er vor Gericht gestellt werden wird und vermutlich dasselbe bekommen wird wie der Jakobus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es wirklich ganz extrem. Wenn ich irgendwie nervös bin oder so, wenn mir irgendwas beschäftigt, dann schlaft man einfach nicht gut. Ja? Das ist bei mir definitiv auf jeden Fall so. Vielleicht hat ja der Petrus ein bisschen einen besseren Schlaf grundsätzlich. Oder vielleicht, habe ich mir dann auch gefragt, vielleicht wurde er auch schon misshandelt, vielleicht war er körperlich schon so schlecht benannt. Könnte theoretisch auch sein, dass es ihm einfach schon immer so gut gegangen ist. Aber das, was dann folgt, wirkt wieder eher so, als würde es ihm eh ganz gut gehen und es wäre einfach so in einem Halbwach- und Halbschlafzustand. Also, Petrus schläft, das Gebete haben gewirkt, dann erscheint ein Engel und es reicht nicht, dass dieser Engel ihm einfach nur Trost bringt und sozusagen ja, die Nähe Gottes irgendwie symbolisiert, dieser Engel tut noch mehr. Er führt ihn hinaus aus dem Gefängnis. Da fielen die Ketten von seinen Händen. Der Engel aber sagte zu ihm, gürte dich und zieh deine Sandalen an. Ja, wie oft eigentlich ein Vater mit seinem Kind zum Beispiel redet oder eine Mutter. Ja, jetzt ziehst du das an, mach das, ja, der schläft noch heute. Und der Engel sagte zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und Petrus ging hinaus und folgte ihm, ohne zu wissen, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Es kam ihm vor, als habe er eine Vision. Sie gingen an der ersten und an der zweiten Wache vorbei und kamen an das eiserne Tor, das ihn in die Stadt führt. Es öffnete sich ihnen von selbst. Sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit und zugleich verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sagte, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich der Hand des Herodes entrissen hat und all dem, was das Volk der Juden erwartet hat. Ja, ich glaube, es ist wirklich so, wenn man so ein Wunder erlebt, ja, dann weiß man manchmal vielleicht nicht im ersten Moment, passiert das jetzt gerade echt? Ja? Versetzt euch in diese Situation. Ja, man glaubt vielleicht, man träumt oder man denkt sich, das ist jetzt zu schön, um wahr zu sein. Ja, natürlich in so einer Situation. Und man traut sich vielleicht noch gar nicht so richtig zu glauben. Und vielleicht kennen wir das auch. Ja? Irgendetwas schaut gerade mal gut aus und man traut sich aber trotzdem noch gar nicht so recht zu glauben, dass das jetzt wirklich passiert. Bei unserer Fast- und Gebetszeit sind uns zwar keine Gefängnistüren aufgegangen, aber ein paar andere Türen sind uns aufgegangen. Wir haben ja eigentlich diese Fasten- und Gebetszeit auch ein bisschen unter diesem Motto gehabt, dass wir beten wollen für unser Gemeindelokal. Und da sind tatsächlich ein paar Türen aufgegangen. Wir haben zur rechten Zeit davon erfahren. Danke. Wir sind zur rechten Zeit dorthin gegangen und haben mal nachgefragt. Wir haben Zeit gehabt bei dieser Besichtigung. Die anderen Interessenten, die da waren, hatten kein Interesse an den Räumlichkeiten, an denen wir Interesse hatten. Im Pfarrgemeinderat wurde abgestimmt und anscheinend gab es ein einstimmiges Ja. Das Finanzielle scheint auch zu passen. Zumindest bis jetzt, und man glaubt gar nicht, ja, könnte es jetzt wirklich werden? Wir sind ein bisschen in so einer Situation wie der Petrus. Ist das jetzt echt? Ist das jetzt nicht echt? Und wir trauen uns vielleicht noch gar nicht so richtig zu hoffen, dass das jetzt wirklich was werden könnte. Gebete werden erhört. Aber wir wissen auch, nicht alle Gebete werden erhört. Ja? Na, beim Jakobus werden sie auch gebetet haben. Aber der Jakobus ist hingerichtet worden. Und so stehen wir oft so in diesem Zwiespalt zwischen Hoffen und Glauben und Zweifeln. Aber die Gemeinde betet inständig. Ja, vielleicht geht es uns auch bald so wie dem Petrus, dass wir uns im Nachhinein denken, jetzt wissen wir wahrhaftig, dass der Herr uns ein Gemeindelokal geschenkt hat. Ja, und wenn nicht, dann beten wir inständig weiter. Die Gemeinde hat auch inständig weiter gebetet. Sie waren nicht entmutigt von dem, dass der Jakobus gestorben ist. Naja, entmutigt waren sie wahrscheinlich schon, aber sie haben trotzdem weiter gebetet. Ja, aber wie geht unsere Geschichte weiter? Befreiungsaktion vorbei. Und jetzt sehen wir wieder so eine typische, also Manchmal denkt man sich ja, die Leute im Neuen Testament, die haben alle so einen tollen Glauben und die sind alle so super. Bei diesem Text merken wir wieder so anders, wie wir sind die gar nicht. Als er sich, also der Petrus, darüber klar geworden war, ging er zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo nicht wenige versammelt waren, um zu beten. Ist auch schön. Nicht wenige waren versammelt, um zu beten. Als er am Außentor klopfte, kam eine Magd namens Rode, um zu hören, wer es sei. Sie erkannte die Stimme des Petrus, doch vor Freude machte sie das Tor nicht auf, sondern lief hinein und berichtete. Petrus steht vor dem Tor. Da sagten sie zu ihr, du bist ja nicht, ganz sauer, du bist nicht bei Sinnen. Doch sie bestand darauf, es sei so. Da sagten sie, es ist ein Engel. Ich finde tatsächlich, dass das eine der lustigsten Stellen ist in der Bibel. Also in einem Film oder solche Szenen wurden, glaube ich, schon ganz oft irgendwie verfilmt auf die eine oder andere Art und Weise. Irgendjemand freut sich so, rennt gleich wieder weg und der andere steht immer noch vor der Tür und klopft und fragt sich, hey, was ist denn jetzt los, kann ich da endlich mal rein? Aber die Reaktion von ihnen, dieser Unglaube, das ist, glaube ich, ganz, ganz typisch auch für uns eben. Naja, das kann man sich ja nicht vorstellen, ja. Ich meine, vielleicht haben sie entweder sogar für die Befreiung von Petrus gebetet, kann ich mir vorstellen, und dann glauben sie es nicht, dass wirklich das passiert. So geht es uns, glaube ich, auch manchmal. Aber vielleicht haben sie auch nur für Bewahrung gebetet für den Petrus. Ja, das machen wir ja auch zu einer Kategorie tiefer. Ja, na, wir beten halt, dass er jetzt gut durchkommt und dass er dieses Ende, das bevorsteht, dass er das halt, dass einfach Gott bei ihm ist. Und ja, dass er einen guten Tod sterben kann. So beten wir manchmal. Ja, vielleicht war es auch so, dann waren sie überrascht. Ach so, der kann ja vielleicht sogar befreit werden. Auch nicht schlecht. Ab 16. Petrus aber klopfte noch immer. Als sie öffneten und ihn sahen, waren sie fassungslos. Er gab ihnen mit der Hand ein Zeichen, zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Er sagte, berichtet das dem Jakobus und den Brüdern, dann verließ er sie und ging an einen anderen Ort. Das finde ich auch interessant. Wir kennen ja auch andere Stellen, auch aus der Apostelgeschichte, wo der Paulus zum Beispiel schon mal eingesperrt gewesen ist, weil sie gepredigt haben. Ja, dann sind sie vielleicht sogar geschlagen worden und dann haben sie es wieder freilassen und am nächsten Tag stehen sie schon wieder auf der Straße und predigen. Ja? Hier ist es ganz anders. Es scheint auch okay zu sein, zu fliehen. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, ist das auch eine Möglichkeit. Der Petrus sagt nur, ja, sagt zum wem einen schönen Gruß? Das muss der andere Jakobus sein. Ja, berichtet es dem Jakobus und er wartet nicht einmal und haut gleich an. Und er ging an einen anderen Ort. Ja. Steht nicht einmal da, was für einer. Klingt so, als sollte das wirklich geheim bleiben. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Wir lesen weiter, ab Vers 18. Als es Tag wurde, herrschte bei den Soldaten keine geringe Aufregung darüber, was wohl mit Petrus geschehen sei. Ja. Kann man sich auch vorstellen, wenn man dort Soldat ist. Herodes aber ließ ihn suchen und da man ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und befahl sie abzuführen. Dann zog Herodes von Judäa nach Caesarea hinab und blieb dort. Ja, ich glaube, das ist auch wieder so eine ganz eine typische Reaktion von seinem Gewaltherrscher, von seinem Despoten. Anstatt einmal die eigene Sache zu überdenken, ja, mal zu schauen, ob man irgendwo Fehler gemacht hat, zeigt er gleich wieder auf den anderen und schiebt die Schuld dem anderen in die Schuhe. Ja, die Soldaten waren schuld, die haben den nicht gescheit bewacht. Ja, vielleicht ist das sogar eine Verschwörung. Und er lässt sie abführen. Ja, wozu? Das war ihr Todesurteil. Wenn du als Soldat einen Gefangenen, der zum Tode verurteilt war, nicht bewachen konntest, dann war das so, ne, dann hast du eigentlich auch das Todesurteil verdient, weil es war ihre Aufgabe, mit ihrem Leben, nämlich wirklich mit ihrem Leben dafür zu sorgen, dass du den bewachst und wenn du das nicht schaffst, dann hast du dein Leben verwirkt. was macht dieser Despot? Ja, er lässt die höchstwahrscheinlich hinrichten. Und jetzt könnte man sich wieder denken, ja, das jetzt schaut natürlich blöd aus, der hat das vielleicht schon groß angekündigt, wir haben da den Nächsten, der da jetzt verurteilt wird, also den Petrus, und jetzt war der Petrus nicht mehr da, schaut blöd aus, Schuld auf den anderen schieben. Was soll er jetzt machen? Jetzt ist sein Ego wieder angeknackst. Was tut er? Er geht zu einer anderen Location und lässt sie dort wieder ein bisschen aufpäppeln. Vielleicht schimpft er noch ein paar andere und lässt sie dann wieder als etwas Tolles feiern. Wir haben es schon gelesen, aber wir schauen uns das nochmal genau an. Dieser Herodes, er ist nicht nur ein Gewaltherrscher, nicht nur ein Despot, nicht nur ein Populist, er ist auch ein Narzisst. Einer, der sich in sich selbst verliebt ist. Er war über die Bewohner von Tyrus und Sidon sehr aufgebracht. Sie kamen gemeinsam zu ihm, gewannen Blastus, den Kämmerer des Königs, für sich und baten um Frieden, weil sie ihre Nahrung aus dem Land des Königs bezogen. Am festgesetzten Tag nahm Herodes im Königsgewand auf der Tribüne Platz und hielt vor ihnen eine feierliche Ansprache. Das Volk aber schrie, die Stimme eines Gottes, nicht eines Menschen. Ah, das hat ihm sicher gut getan, hat sein Ego wieder aufgebaut. Im selben Augenblick aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er nicht Gott die Ehre gegeben hatte, und von Würmern zerfressen starb er. Das Wort Gottes aber wuchs und breitete sich aus. Vielleicht habt ihr schon mal gehört von einem Mann namens Flavius Josephus. Das ist ein jüdischer Geschichtsschreiber. Zu dieser Zeit war er noch ein junger Bursche und er hat später einiges aufgeschrieben von der Geschichte der Juden. Und der hat auch geschrieben über diese Sache. Und das klingt in diesem Geschichtsbuch folgendermaßen. 3 Jahre waren ihm, also Herodes Agrippa, jetzt im Besitz von ganz Judäa verflossen. Als er sich nach Caesarea begab, das früher Stratons Turm geheißen hatte oder so ähnlich. Hier gab er zur Ehre des Kaisers Schauspiele, weil er wusste, dass für dessen Heil gerade ein religiöses Fest begangen wurde. Zu diesem versammelte sich eine große Schar von Großen und Mächtigen aus der ganzen Provinz. Am zweiten Tage begab er sich mit Anbruch des Morgens in einem Kleide, das mit wunderbarer Kunst ganz aus Silber gewirkt war, zum Theater. Hier erschien das Silber, das von den ersten Strahlen der Sonne getroffen wurde, in wundervollem Glanze, sodass das Auge sich geblendet und erschauert zurückwenden musste. Zugleich riefen ihm seine Schmeichler von allen Seiten zu, nannten ihn Gott und sagten, sei uns gnädig, wenn wir auch bisher dich als Menschen geachtet haben, so wollen wir doch von nun an etwas Höheres als ein sterbliches Wesen in dir verehren. Der König machte ihnen daraufhin keinen Vorwurf und wies ihre gotteslästerliche Schmeichelei nicht zurück. Als er aber bald nachher den Blick von oben wandte, sah er über seinem Haupte dem ihm wohlbekannten Uhu auf einem Stricke sitzen. Er wusste, dass dieser, der ihm früher sein Glück prophezeit hat, ihm jetzt ein schlimmes Unglück anzeigte. Und darum empfand er bittere Reue. Nicht lange jedoch, so wurden seine Eingeweide von furchtbaren Schmerzen zerrissen, die gleich mit unerhörter Heftigkeit begannen. Er ließ sich daher schnell in seine Wohnung bringen und bald war allenthalben bekannt, dass dieser in den letzten Zügen liege. Nachdem er noch 5 Tage die Qual in seinen Eingeweiden ertragen, verschied er endlich im 54. Jahr seines Lebens und im 7. seiner Regierung. Ja, auch interessant, was andere Leute scheinbar auch irgendwie gesehen haben, dieser Uhu, keine Ahnung, war vermutlich kein Uhu, sondern ein Engel. Wissen wir natürlich nicht, ja, aber das Ganze würde zusammenpassen. Da gibt es sehr viele Parallelen. Ja, wir sehen ein sehr abruptes Ende für diesen Herodes, für diesen Gewaltherrscher, Populist und selbstverliebten Narzisst. Er lässt sich einfach gerne selbst feiern. Wenn er ein treuer römischer Bürger wäre, dann würde er schon auf diesem Fest, das eigentlich zu Ehren des Kaisers ist, würde den Kaiser verehren. Aber er ist kein treuer römischer Bürger. Wenn er seine jüdischen Wurzeln gedenken würde und seiner Religion oder der Religion der Juden, hätte er auch nicht sich selber feiern lassen. Denn das erste Gebot heißt, da ist kein Gott außer mir. Aber der kennt nur sich selbst. Für ihn gibt es nur einen Gott und das ist er selber. Wir kommen zum Schluss. Was wollen wir uns abspeichern? Erstens mal, nicht Ansteckungsgefahr, Aneckungsgefahr. Seien wir uns einmal mehr bewusst, wenn wir unser Leben als Christen leben, werden wir früher oder später mehr oder weniger anecken. Jesus hat es gesagt, wenn sie mich getötet haben oder wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch mich verfolgen. Wir haben gesehen, sie haben Jesus getötet, sie haben auch fast alle seiner Apostel getötet und noch mehr. Aneckungsgefahr ist in diesem Sinne vielleicht etwas mild ausgedrückt. Aber wir leben gerade in so einer Zeit, wo es vielleicht nur ein bisschen anecken ist. Gebet wirkt. Nicht immer so, wie wir wollen. Manchmal fühlt es sich auch so an, als wäre ein Gebet nicht erhört worden. Aber lassen wir uns nicht entmutigen, so wie sie die Gemeinde nicht entmutigen hat lassen. Bleiben wir dran, inständig zu beten. Ich weiß nicht, was es bei dir gerade gibt. Oft hat jeder irgendwie so die eine Sache, die einem gerade eigentlich ganz wichtig wäre. Bleib mal im Gebet, bleib du im Gebet. Wir bleiben als Gemeinde im Gebet. Teile auch dein Gebet mit anderen. Ganz am Anfang ist gestanden, die Gemeinde betete inständig. Also das klingt schon so, als hätten alle gebetet. Später sehen wir diese Szene, wo sie gemeinsam in einem Haus waren. Das muss beim ersten Mal nicht gemeint sein. Einfach allgemein. Bleiben wir im Gebet. Und rechnen wir mit Wundern. Wenn wir uns jetzt wieder diese Situation vorstellen mit diesem Gemeindehaus. Ja, warum? Warum müssen wir jetzt wieder so zaghaft sein? Ja, und denken, jetzt müssen wir mal schauen, ob das überhaupt mit den Finanzen ausgeht. Wir können mit Frohmut, mit Freimut, wie auch immer man das nennen möchte, hoffen und beten und glauben, dass das was wird. Und wenn es nichts wird, dann hat Gott wahrscheinlich noch was Besseres vor. Das wäre vielleicht dann auch so eine Situation, wie es die Gemeinde erlebt hat. Ja? Vielleicht hat die Gemeinde ja wirklich beim Petrus nur dafür gebetet, dass er da jetzt gut durchkommt. Und er ist nicht nur gut durchgekommen, er ist rausgekommen aus dem Gefängnis. Ja? Wir beten jetzt für diesen Saal, der eigentlich gar nicht einmal so groß ist. Ja? Das ist so wie das da ungefähr. Also da haben wir im Moment mehr Platz. Kann man auch tanzen ab und zu. Das wird sich dort nicht ausgehen. Vielleicht gibt es auch noch was Besseres. Wer weiß. Mal schauen. Aber bleiben wir dran. Und glauben wir an diese Wunder. Vielleicht kommt wirklich noch was Besseres. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Vorsicht vor narzisstischen, populistischen Despoten. Egal, ob sie in der Politik sind oder in der Arbeit oder vielleicht auch in der Gemeinde. Ja, wir haben alle solche Züge in uns und deswegen auch vielleicht in mir selber. Ja, wenn man da irgendwo so Züge erkennt, aufpassen. Und dann, ob es sowas ist oder was anderes, wenn man sieht, dass man wo falsch unterwegs ist, dann sagen wir, dann kehren wir wieder um. Das ist normal. Das Leben eines Christen im Leben eines Christen, glaube ich, ist es ganz normal, sollte, glaube ich, ganz normal sein, dass man immer wieder draufkommt, hey, da bin ich eigentlich falsch unterwegs. Und dann muss ich mich neu ausrichten. Das geht theoretisch das ganze Leben lang so, weil sonst andererseits würde das ja bedeuten, dass wir alles schon super wissen und dass Gott uns nichts mehr zu sagen hätte. Aber das wäre ein bisschen gut daneben, oder? Also eigentlich brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir immer wieder von Gott was Neues gesagt kriegen. Hey, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Mir geht es dann so, dass ich mir, ich weiß die ein, zwei Sachen, die nicht in Ordnung sind und ich kriege das nicht weg. Ja. Vielleicht kommt dann deswegen gar nichts Neues, was Gott mir sagt. Naja, jetzt machen wir jetzt erst das. Ist nicht so einfach. Und ja, er verwendet auch andere Menschen dazu, das aufzuzeigen, wenn man irgendwo falsch unterwegs ist. Das ist ganz normal. Und dass man sich dann ärgert, wenn man irgendwo falsch unterwegs ist, ist auch ganz normal. Dass man es vielleicht zuerst nicht einsehen will. So wie der zum Beispiel da nicht so gern was eingesehen hat. Außer ganz zum Schluss, aber da war es schön. Möglicherweise dann schon zu spät. Bei dir. Ja, somit schließe ich ab. Und ich bete. Herr Jesus, ich bin sehr dankbar für diese Apostelgeschichte, die wirklich eine spannende Geschichte ist, mit so vielen verschiedenen Aspekten, aus denen man auch, glaube ich, doch sehr viel lernen kann und lernen darf. Wir danken dir für diese Gemeinde, die du so durch deinen Geist befähigt hast, ja, dein Evangelium auszubreiten. Und so wie wir da am Schluss gelesen haben, dein Wort hat sie weiter ausgebreitet. Und es hat sich immer weiter ausgebreitet und weiter, bis es dann auch mal bei uns in Mistelbach war. Vielen, vielen Dank. Und wir wollen dein Reich weiter bauen. Ja, wir wollen uns nicht einschüchtern lassen, wir wollen mutig sein, auch wenn wir vielleicht anecken. Wir wollen im Gebet bleiben, wir wollen daran glauben, dass du auch Wunder tust bei uns und mit dir vorangehen. Ja, und wenn wir wo Umkehr brauchen, natürlich wollen wir auch umkehren. Amen.